gemeinsamen Geburtstag haben, allen heutigen Geburtstagskindern, die zuhören und natürlich auch allen, die nicht zuhören und denen man sagen kann, Radio Frei hat an euch gedacht. Besten Geburtstag. Und dieser Geburtstagssong, der deswegen jetzt gespielt wird, kommt von den Crests und heißt 16 Candles. In der politischen Diskussion im Moment wird von vielen Seiten über Kürzungen im Sozialbereich diskutiert. In Leipzig hat es einen Zusammenschluss gegeben von betroffenen Verbänden, Vereinen, Vereinigungen und das Ganze nennt sich Leipziger Sozialratschlag. Und ein Gespräch mit Ines vom Sozialratschlag, einem, wie gesagt, Leipziger Bündnis gegen die Kürzungen im Sozialbereich, haben die Kollegen von Radio Blau vorgebracht. Und dieses Interview, dieses Gespräch mit Ines und durchgeführt von Radio Blau, das hören wir uns mal an.
Ja, jetzt habe ich die Ines zu Gast und soll um den Leipziger Sozialratschlag gehen. Vielleicht stellst du dich zu Beginn erstmal kurz vor.
Ja, hallo, mein Name ist Ines. Ich bin Mitarbeiterin bei der Stadtverwaltung in Leipzig und aktives Gewerkschaftsmitglied bei der Verdi. Genau, und heute hier, um ein paar Fragen zu beantworten.
Soll um diesen Leipziger Sozialratschlag gehen. Da fragt man sich natürlich, was verwirkt sich dahinter? Kannst du das ein bisschen beschreiben?
Ja, der Sozialratschlag hat sich halt gegründet so in Reaktion auf die Angriffe der Regierung auf die Bevölkerung. Und es ist eine Allianz, die sich hier formiert, um gemeinsam halt gegen den Sozialabbau, den Sparkurs bei den öffentlichen Daseinsvorsorge sowie die jüngsten Reformbeschlüsse der Bundesregierung zu mobilisieren. Und am letzten Freitag wurde ja der Beschluss des Reformpakets ist durchgewunken worden und hat halt sehr viele massive Eingriffe in den Krankenkassen, das Krankenkassensparpaket, wo es um die Zuzahlung von Medikamenten geht, die teurer werden, teurerer Zahnersatz, Kürzungen beim Krankengeld, Verschlechterung der medizinischen Versorgung, Kündigungsschutz ist ein großes Thema, welcher gelockert werden soll. Und eben auch die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen, die eben auf 48 Monate verdoppelt werden soll. Und der Leipziger Sozialratsschlag, wie gesagt, wird von dem breiten Bündnis getragen aus Gewerkschaften wie der Verdi, der GEW, dem DGB und politischen Parteien wie der Linken hier in Leipzig und viele zivilgesellschaftliche Initiativen wie Leipzig steht zusammen und Leipzig nimmt Platz. Und wir versuchen, wie gesagt, mit dem breiten Bündnis jetzt die Proteste zu mobilisieren.
Meines Wissens war es jetzt, glaube ich, der dritte Leipziger Sozialratschlag. Seit wann gibt es Ideen denn und ja, wie ist das überhaupt entstanden, diese Idee dazu?
Ja, der erste Leipziger Sozialratschlag fängt am 30.05. statt, weitere am 13.06. noch vor knapp 4 Wochen und jetzt am letzten Samstag, am 11.07. Und zur Demo am 15.06., da waren wir bereits über 1000 Menschen, die wir auf die Straße gebracht haben. Und wie gesagt, der ist eben aus einer breiten Allianz entstanden hier in Leipzig, die jetzt eben die Proteste mobilisieren und die Leute informieren.
Du hast das jetzt auch schon kurz angesprochen. Ja, was sind die wichtigsten Anliegen und Themen und wie wollt ihr da jetzt sozusagen hineinkrätschen in die politische Gemengelage?
Ja, die Angriffe der Regierung sind sehr vielfältig und das ist nicht ganz so einfach und in Kürze zu beantworten, alles aufzuzählen, aber es ging halt eigentlich los mit den Reformen des Bürgergelds, später dann die Kürzungen beim Gesundheitswesen, beim Wohngeld, bei Familien und der Abschaffung des 8-Stunden-Tages. Und wichtig ist es halt zu verstehen, dass diese Reformen alle ein Ziel dienen, nämlich den Druck auf die Arbeitnehmerinnen zu erhöhen, damit diese eben schlechtere Arbeitsbedingungen akzeptieren und die überreichen eigentlich immer schneller und immer reicher werden können. Und gerade Großkonzerne werden entlastet. Verletzliche, einkommensschwache Gruppen tragen eben die Hauptlast dieser Sparbeschlüsse, die jetzt auf den Tisch liegen. Und die Vermögenssteuer wird ausgeblendet und dadurch entsteht halt eine Schere zwischen Arm und Reich und die wird immer weiter geöffnet. Und gerade auch die politische Rhetorik, die damit verbunden wird, durch Merz vor allen Dingen etwa, dass eben die Ankündigung, schärfer gegen Sozialleistungsmissbrauch vorzugehen oder die telefonische Krankschreibung abzuschaffen, stellt eben halt die Bürgerinnen und Bürger im Krankheitsfall oder im Notfall unter Generalverdacht. Und diese Stigmatisierung von den Erkrankten, von Teilzeitbeschäftigten oder Zugewanderten gefährdet den gesellschaftlichen Zusammenhalt und stärkt damit eben die rechten Ränder. Und das sind die wichtigsten Themen, auf die wir uns eigentlich hier konzentrieren wollen und wo wir mit dem Sozialratschlag eben auch informieren.
Jetzt seid ihr im vergangenen Wochenende da zusammengekommen. Das sind wahrscheinlich auch vielfältige Menschen aus verschiedenen Bereichen. Gerade so der soziale, medizinische Bereich, der ist stark betroffen von diesen Kürzungen. Da gibt es auch viel Unmut. Ja, wie ist das abgelaufen jetzt am Sonntag? Wie seid ihr da zusammengekommen?
Ja, wir waren etwa 130 Menschen und das ist schon eine ganze Menge, die eben sich dort verabredet haben, einen Plan für die nächsten Monate zu erstellen, um eben erfolgreiche Sozialproteste und Streiks sozusagen zu organisieren. Und es gibt verschiedene Kleingruppen, die zu verschiedenen Themen arbeiten und sich vernetzen. Wie zum Beispiel, es gibt so ein Kern-Orga-Team, die Termine vorbereiten. Die UKL-Beschäftigten sind eine eigene Gruppe, also vom Uniklinikum Leipzig, die die Themen, die gerade auch die Gesundheitsreform betreffen, auf dem Schirm haben und dort Veranstaltungen organisieren. Die IG Metaller sind dabei, die Verdi, die Linke. Es wird Öffentlichkeitsarbeit geben und um eben halt dort, wie gesagt, die Themen weiter in die Öffentlichkeit zu tragen und breite Proteste aufzustellen.
Weitreichende Kürzungspläne wurden jetzt zum Beispiel letzte Woche Freitag schon das GKW-Beitragsstabilisierungsgesetz zum Beispiel verabschiedet, im Bundestag auch. Und ja, auch ja, weitere Reformen sind geplant und auch einige schon beschlossen. Habt ihr Hoffnung, dass ihr weitere Kürzungen und Verschlechterungen tatsächlich stoppen könnt oder sogar ja, beschlossene rückgängig machen? Das wird natürlich schwierige politische Arbeit jetzt. Und vielleicht müsst ihr da auch auf ja so Proteste auf den Straßen setzen oder wie kann man da politisch was bewirken?
Ja, das Ziel ist es schon erstmal, so möglichst viele Menschen auf die Straße zu bekommen und den politischen Diskurs zu erobern und den öffentlichen Diskurs. Ne, Merz ist aktuell der unbeliebteste Bundeskanzler der Geschichte und das zu Recht. Viele sind wütend, aber auch resigniert. Und wir müssen die Menschen abholen und gemeinsam eben Druck machen. Wir müssen den Menschen eben auch erklären, was für Einschnitte sind geplant. Und nur dadurch können wir eben auch die Mehrheitsverhältnisse im Parlament eben vielleicht auch ändern. Ne, wenn die Regierungsparteien Angst bekommen, also in die Fälle wegschwimmen, dann können wir vielleicht das Schlimmste verhindern. Und wir wissen, am 6.9. steht in Sachsen-Anhalt die Wahl vor der Tür. Und da werden die, und gerade mit den Reformen, die jetzt geplant sind, werden ja die rechten Ränder gestärkt. Und wenn wir, wie gesagt, gleichzeitig könnte die nächste Regierung eine Beteiligung mit der AfD dort darstellen und die können dann noch brutalere Maßnahmen treffen. Und die einzige Möglichkeit, das zu verhindern, ist eben halt, dass wir uns organisieren und dass wir laut sind, auf der Straße sind und auch in den Betrieben die Menschen abholen und mitnehmen.
Gibt es schon Aktivitäten, die der Sozialratschlag jetzt geplant hat, also Proteste, Ähnliches?
Ja, der nächste Sozialratschlag wird am 12.9. hier in Leipzig im Volkshaus bei der Verdi stattfinden. Davor wird es am 15.8. noch einen Film geben, der sozusagen im Volkshaus gezeigt wird, wo auch die Leute eingeladen werden. Und die nächste große Demo ist am 26.9. geplant mit der DGB zusammen. Der Termin ist von DGEP festgelegt worden. Und dafür mobilisieren wir jetzt ganz stark, um dort wirklich viele Leute auf die Straße zu bekommen.
Wo kann man sich denn näher informieren jetzt über alles?
Am besten aktuell über die gängigen Insta-Profile, Accounts von der Verdi, von Leipzig steht zusammen, von der GEW oder bei den Linken. Da sind wir gerade noch dabei. Die Öffentlichkeitstruppe, habe ich ja vorhin schon gesagt, die informiert sich gerade, dass wir da noch ein bisschen stärker werden, um dort auch noch breiter eben sichtbar zu werden.
Vielleicht kannst du nochmal den Termin jetzt durchsagen vom nächsten Sozialratschlag. Das ist dann wahrscheinlich wieder im Volkshaus.
Genau, der nächste Sozialratschlag findet am 12.9. 14 Uhr im Volkshaus statt bei der Verdi. Und wir laden euch alle recht herzlich ein, dahin zu kommen.
So viel also zum Sozialratschlag in Leipzig. Ich hätte fast den Einsatz verpasst. Und mit diesem Sozialratschlag komme ich jetzt auch wieder zurück zu unserer Liste der Songs, die sich mit der Zahl 16 beschäftigen. Und ich hatte vorhin schon gesagt, ich habe auch einen polnischen Song rausgesucht, der sich mit dieser Zahl beschäftigt. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Szesnaście heißt der, glaube ich, und ist von einer Gruppe, die heißt Remont. Die hören wir uns jetzt mal an.
No chyba, że oświecił ją, obudził kot. Na balkon szła, taki z widokiem na podwórze. Tam kawy łyk, poranny power, black and hot. Jak było źle, ledwo wiązała koniec słońce. Każda jej łza na ziemię sprowadzała deszcz. Za to jej śmiech potrafił spalić nawet słońce. Jej uśmiech był gorący jak miłosny dreszcz.
Znała smak. Mijały dni, zmieniali się
chodził ten na tamten, nie chciał już jej znać. Dziś błysnął flesz, choć zwykle działo się niewiele. Bawiła się, lecz sama wciąż chodziła spać.
Raymond war das. Wir haben uns wochenlang drauf gefreut und wochenlang oder monatelang haben wir darüber nachgedacht, wer denn wohl der Gewinner werden wird. Die Rede ist von der Fußballweltmeisterschaft. Und nachdem wir uns wochenlang über diese Frage Gedanken gemacht haben, natürlich in erster Linie auch über die Frage, welchen Rang denn wohl die deutsche Fußballnationalmannschaft einnehmen könnte und wie gut sie wäre, ist die WM schon fast wieder vorbei. Es sind noch zwei Spiele, die offen sind. Eins am Samstag, an dem sich die Verlierer der beiden Halbfinals miteinander messen werden. Und eins am Sonntag, das Finale, in dem, wie seit gestern Abend feststeht, Argentinien vertreten sein wird, neben dem jetzt seit vorgestern schon feststehenden anderen Teilnehmer, nämlich Spanien. Die beiden, der einmalige Weltmeister Spanien und der dreimalige Weltmeister und Titelverteidiger Argentinien, treffen aufeinander. Es sind also Mannschaften, die schon häufiger eine große Rolle gespielt haben im Weltfußball. Und die Möglichkeit, dass mehr Mannschaften an dieser Weltmeisterschaft teilnehmen konnten und also auch mehr Mannschaften zeigen konnten, was sie alles können, die hat sich im Ergebnis dann nicht dazu kondensiert, dass man sagen kann, es ist ein völlig Unerwarteter, der jetzt diese Weltmeisterschaft gewinnen wird. Das ist auf der einen Seite schade und auf der anderen Seite ist es aber doch auch gut zu sehen, dass die Unbekannten, insbesondere denke ich zum Beispiel an ein Land wie die Kapverdischen Inseln, dass die andere, wie zum Beispiel jetzt ein Endspielteilnehmer, nämlich Argentinien, sehr in Bedrängnis gebracht haben und bringen konnten. Für uns ordnet diese Spiele der Weltmeisterschaft der Kollege Paul ein. Er hat selbst bis vor kurzem bei Rot-Weiß Erfurt Fußball gespielt und er moderiert hier die Sendung Sport Express, die jetzt am Sonntag um 10 Uhr wieder läuft. Seine Einschätzungen gibt Paul uns gleich im Gespräch mit Reinhard wieder, nach ein paar Takten Musik, die sich noch einmal mit dem Thema 16 beschäftigen. Und zwar singt uns, nachdem wir jetzt durch 6 Sprachen durchgewandert sind, nochmal wieder ein deutscher Text, Viljora X, 16 Jahre, und danach das Gespräch zwischen Reinhard und Paul.
Sechzehn Jahre waren wir einfach immer da. Kein Tag begann ohne dich, kein Abend ging vorbei. Du warst nie nur ein Teil von hier, du warst mein ganzes Zuhause. Und ich dachte viel zu lange, dass uns niemals etwas trennt. Man sagt, die Zeit heilt jeden Schmerz, doch manche Narben bleiben. Es gibt Abschiede auf dieser Welt, die lernen Herzen nie zu begreifen. Denn das war der schlimmste Tag meines Lebens, als ich dich gehen lassen musste. Ich hielt fest, doch das Schicksal zog stärker und alles in mir zerbrach. Seitdem fehlt etwas in diesen Räumen, seitdem klingt Stille viel zu laut. 3 Jahre sind vergangen, doch ich hab dich nie verloren, weil ein Teil von mir noch immer bei dir wohnt. Noch heute bleib ich manchmal stehen an den Orten voller Zeit, und plötzlich ist da diese Leere, die mich wieder einholt. Dann kommen Bilder zurück, die ich längst vergessen wollte, und aus Erinnerungen werden Tränen, die ich nicht aufhalten kann. Ich würde alles dafür geben, nur einen Augenblick zurück, nur einmal noch die Gewissheit spüren, dass du wirklich bei mir bist. Denn das war der schlimmste Tag meines Lebens, als ich dich gehen lassen musste. Ich hielt fest, doch das Schicksal zog stärker und alles in mir zerbrach. Seitdem fehlt etwas in diesen Räumen, seitdem klingt Stille viel zu laut. 3 Jahre sind vergangen, doch ich hab dich nie verloren, weil ein Teil von mir noch immer bei dir wohnt. Und manchmal rede ich noch mit dir, obwohl ich keine Antwort höre. Manchmal hoffe ich für Sekunden, alles wäre nur ein böser Traum. Doch dann trifft mich die Wahrheit wieder wie ein Messer mitten ins Herz. Du kommst nicht mehr zurück, egal wie sehr ich es mir wünsche. Das war der schlimmste Tag meines Lebens und ich werde ihn niemals vergessen. Die Welt drehte sich einfach weiter, während meine für einen Moment stillstand. Und wenn irgendwann meine letzte Stunde schlägt, dann hoffe ich nur auf eins, dass hinter all den Sternen dort oben jemand auf mich wartet, den ich niemals vergessen konnte. Manche Liebe braucht keine Worte, manche Liebe endet nie, manche Spuren bleiben für immer, selbst wenn jemand längst gegangen ist.
Auch wir bei Radio Frei reden hier über Fußball und ihr habt es ja schon mitbekommen, wir haben hier auch einen Experten für die Fußball-Weltmeisterschaft, Paul, der hier auch eine Sendung macht, den Sportexpress. Und das Besondere ist, Paul spielt selber in Erfurt Fußball, hat lange Zeit bei Rot-Weiß gespielt, bei den Junioren war der Kapitän und beobachtet für uns die Fußball-Weltmeisterschaft, tut das natürlich auch sehr gern, weil er natürlich auch Fußballfan ist. Ich sage erstmal Hallo Paul.
Hallo Reinhard.
Mal so ganz allgemein angefangen, das klingt immer so ein bisschen wie wenn ein Großvater vom Krieg erzählt, aber in der Wahrnehmung, jetzt, man denkt ja vorher immer so 5 Wochen, was für eine lange Zeit, und jetzt ist die Fußball-Weltmeisterschaft schon wieder fast zu Ende. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ja. Man denkt am Anfang so, ja, ist ja noch, und jetzt ist es plötzlich schon wieder vorbei.
Ja, so schnell geht's. Die längste, größte WM, die wir je gesehen haben, aber trotzdem ist sie am Sonntag schon wieder vorbei, also es geht schnell.
Wie war es denn für dich, also was jetzt auch aus Erfurter Perspektive so die Stimmung angeht, weil wir hatten ja immer gesprochen, als auch noch die deutsche Nationalelf, die Älteren werden sich erinnern, die war am Anfang noch drin, und dann hatte man das Gefühl, als dann sie gegen Paraguay im 16. Finale ausgeschieden sind, gab es noch ein Public Viewing beim Petersberg, dass dann so ein bisschen so ein Knick auch hier in Erfurt war, was die Stimmung anging. Weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast.
Ja, definitiv. Also ich kann es an meinem eigenen Beispiel festmachen, dass ich selber wirklich die Euphorie verloren habe für die Weltmeisterschaft. Die musste ich dann jetzt Richtung Halbfinale erst wieder neu entdecken. Also das Ausscheiden der deutschen Mannschaft allein durch den Gegner Paraguay und durch die Spielweise war natürlich maximal frustrierend und enttäuschend.
Und da muss man ja auch sagen, dass zwischendurch, also man muss da wieder jemand finden, also du hast offenkundig jetzt wieder reingefunden. Hast du dann einfach eine andere Mannschaft hier gesucht? Du sagst so, ab jetzt halte ich zu Spanien?
Nicht ganz. Ich hab dann einfach die Liebe zum guten Fußball wieder entdeckt. Und da haben die Spanier natürlich geholfen und auch die Franzosen. Umso schöner, dass die beiden Mannschaften aufeinandertreffen im Halbfinale. Aber ja, am Ende, wer Fußball spielt und Fußball verliebt ist, der findet immer einen Weg, um sich da wieder reinzudenken und das Turnier weiter zu verfolgen. Und es ist ja nun mal das größte Turnier, was im Fußball existiert und das glorreichste und dementsprechend verpassen stand nie zur Debatte, dass das eine Option ist.
Bevor wir dann nochmal ein bisschen dann auch auf die letzten vier gehen und das Finale, kann man ja auch sagen, da verlebt ja auch so eine Fußball-Weltmeisterschaft trotz aller Missstimmungen, dass zu viel Geld im Spiel ist, Donald Trump sich einmischt und so weiter. Da gab es ja so einige Skandale und Skandelchen. Ist ja auch das Interessante, dass die, Achtung Phrase, die vermeintlich kleinen es nicht mehr gibt. Also Marokko hat zum Beispiel die Niederlande rausgekegelt. Ist das auch so eine Erkenntnis oder war das immer schon eine Arroganz von uns zu sagen, naja, irgendwo in bestimmten Ländern wird einfach schlechter Fußball gespielt und das stimmte einfach nie?
Also es stimmt definitiv, dass in manchen Ländern schlechter Fußball gespielt wird, weil die meisten Nationen auch keine Fußballnationen sind, so wie wir uns das vorstellen. Aber man sieht es ja jetzt am Beispiel Deutschland. Ich hätte Deutschland und ich glaube auch jeder andere als Fußballnation bezeichnet oder würde das sogar nach wie vor noch tun. Aber wenn man auf die letzten drei WM-Turniere schaut, dann haut da irgendwas nicht hin und vergleicht man dann die WM-Turniere mit denen von Marokko, die 2022 auch schon im Halbfinale standen. Da muss man dann irgendwo mal ins Überlegen kommen und da kommt man zumindest zu dem Entschluss, dass in der breiten Masse die Qualität sich auf jeden Fall erhöht hat. Und das beste Beispiel dieser WM ist ja Kap Verde. Die hatte gar keiner auf dem Schirm und die spielen dann gegen Argentinien über 120 Minuten ein wahnsinnig wunderbar tolles Spiel und hätten es am Ende sogar verdient, weiterzukommen. Also kleine Fußballnationen gibt es trotzdem nach wie vor, aber zumindest mit der Möglichkeit, eine große zu werden.
Und man kann trotzdem sagen, am Ende hat sich da wieder so ein bisschen ausgeglichen. Also die letzten vier, also die Mannschaften, die jeweils im Halbfinale dann standen, das waren dann Spanien, England, Frankreich und Argentinien. Das sind ja genau die, hast du gesagt, die auch in der Weltrangliste die ersten vier sind.
Tatsächlich, also da gewinnt die Statistik. Da haben wir die vier besten Mannschaften laut Statistik und in der aktuellen Weltrangliste. Und ich glaube auch die besten Mannschaften, was das Fußballerische angeht. Den amtierenden Weltmeister, der jetzt keine so gute WM spielt, muss man sagen. Aber alle anderen Mannschaften stehen zu Recht durch spielerischen Erfolg da, wo sie sind.
Amtierende Weltmeister, um es mal zu sagen, ist Argentinien im Moment, 2022 gegen Frankreich gewonnen. Kann man dann auch sagen, bei dieser Qualität, dass am Ende jeder von den Vieren hätte Weltmeister werden können, weil das so eng ist und jemand auch eine Mannschaft mal einen schlechteren Tag erwischt, wie zuletzt Frankreich gegen Spanien?
Klar, mit Sicherheit. Also am Ende kann man auch sagen, dass aus den Top 8 alle hätten Weltmeister werden können, wenn das gewisse Spielglück auf der richtigen Seite liegt. Und bei Argentinien sieht man es ja, die spielen gegen Kap Verde, gegen eine sehr kleine Nation, haben da ganz große Probleme. Am Ende mit sehr umstrittenen Schiedsrichterentscheidungen dann doch den Einzug geschafft in die nächste Runde. Und dann ganz ähnlich auch in der nächsten Runde dann wieder wirklich durch kontroverse Entscheidungen wieder den nächsten Schritt geschafft. Also man braucht auf jeden Fall das Quäntchen Glück, aber Argentinien hat auch Lionel Messi und der hilft dann logischerweise auch.
Der macht den berühmten Unterschied, um eine weitere Phrase zu benutzen. Wir werden dich ja nochmal danach dem Finale sprechen, nach dem Sonntag. Trotzdem jetzt schon die Frage, gab es für dich so einen WM-Moment auch persönlich, wo du sagst, das wäre so eine Erinnerung geblieben? Manchmal ist es ja so, dass man dann gejubelt hat mit Freunden in einer bestimmten Situation, wo man weiß, das war einfach ein geiles Spiel, das hat Spaß gemacht. Da hat mich das Fußballfieber dann doch mal gepackt.
Definitiv. Also der erste Moment, an den ich gedacht habe, als du mir jetzt die Frage gestellt hast, war der gehaltene Elfmeter von Manuel Neuer im Elfmeterschießen gegen Paraguay. Da weiß ich noch, da war ich auf dem Petersberg und durfte mir das anschauen mit vielen anderen deutschen Fans und da hatte man das Gefühl, als hätten wir gerade gewonnen und alle waren sich sicher, jetzt haben wir dieses Unmögliche geschafft und Manuel Neuer hat uns gerettet, jetzt ziehen wir auch doch noch in die nächste Runde ein. War dann leider nicht so, aber für den einen Moment war es wirklich wunderschön. Und ansonsten würde ich sagen, es gibt einen Spieler, mit dem habe ich auch zusammengespielt bei Rot-Weiß Erfurt. Sidney Lopez Cabral, der hat für Cap Verde jetzt gespielt, die WM. Der spielt mittlerweile bei Benfica Lissabon, also hat auch schon Champions League gespielt. Der hat den Sprung also geschafft, raus aus dem kleinen Erfurt. Und der hat gegen Argentinien das 2-2 geschossen. Und das war, glaube ich, eins der schönsten Tore im Turnier. Also da zumindest ein persönlicher kleiner Moment.
Das ist ja toll. Also als du ihn kanntest, wie alt war er? Da war er wahrscheinlich 16, 17 gewesen sein. Oder von welcher Zeit sprechen wir, als ihr zusammen bei Rot-Weiß gespielt habt?
Da war er tatsächlich in der ersten Mannschaft bei Rot-Weiß und ich habe ein paar Mal mittrainieren dürfen. Da war er vielleicht 20, 19, 20, also ganz jung. Ist nach Erfurt gekommen in der Saison, in der Erfurt in der Oberliga gespielt hat nach der Insolvenz. Also der hat innerhalb von 5 Jahren den Sprung von der Oberliga, der 5. deutschen Liga, in die Champions League bis hin zur WM geschafft. Also Hut ab vor Sidney Lopez Cabral. Und dann hat er noch genetzt in einem WM 16. Finale.
Also das kann ich mir vorstellen, auch so besonders. Paul, erstmal vielen, vielen Dank. Wir werden dich noch einmal sprechen und dann gucken wir mal, wer am Ende ganz oben auf dem Treppchen steht. Danke, Paul.
Dankeschön.
Dieses Gespräch zwischen Reinhard und Paul ist vorgestern aufgenommen worden. Die konnten also dieses gestrige Spiel zwischen Argentinien und England nicht kennen und den Ausgang nicht kennen und auch den Ablauf nicht kennen. Bei mir war es umgekehrt. Ich hatte mich bisher mit der Weltmeisterschaft relativ wenig befasst und gestern das Spiel zwischen den beiden war das erste, das ich mir zur Gänze angeguckt habe. Und jedenfalls danach kann ich sagen, das war nun wirklich kein schlechtes Spiel, was Argentinien da geboten hat, sondern im Gegenteil, das war beeindruckend. Es hätte auch ganz anders noch, was die Höhe des Sieges anlangt, ausgehen können, nach meinem Eindruck. Aber ich bin nun wirklich kein Fußballexperte und gehöre auch nicht zu denjenigen, die es besser wissen als der Nationaltrainer oder die Nationaltrainer, wer da welchen Fehler gemacht hat oder wer jetzt zum Beispiel bei der Aufstellung der englischen Mannschaft vielleicht einen Fehler gemacht hat und dass deswegen dieses Spiel verloren gegangen ist, das kann ich alles gar nicht beurteilen. Besser beurteilen kann ich, dass der nächste Song, der sich mit der Zahl 16 beschäftigt, den gegenteiligen Sinn und Gehalt hat als derjenige, den wir vorher von Will Jora X gehört haben. Da war 16 Jahre ein Lied über eine Trennung. Und den ich jetzt spiele, 16 Reasons, ist ein Lied über die Frage, warum jemand in einen anderen verliebt ist. Und dafür gibt es dann 16 Gründe. Und diese 16 Gründe sehen bei anderen Paaren ganz anders aus. Ich weiß es aber, so können sie eben auch aussehen.
Why? Your secret signs, they're all part.
16 Reasons Why I Love You. Das war ein Song, der gesungen wurde von Connie Stevens. Und wir hängen gleich einen hinterher, Sweet 16 von Billy Idol.
I never guessed it would rock up our front end. Oh, 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 oh. Someone's built a candy castle for my sweet 16. Someone's built a candy brain to fill it in. Would it do anything for my sweet 16? Sweet 16. Oh, I see it's clear, baby, that you are all through.
Billy Idol war das mit Sweet 16. Die Liste der Songs, die mit 16 etwas zu tun haben, die hört einfach nicht auf. Ich hatte schon am Anfang gesagt, das ist überraschend. Es gibt viele andere Zahlen, zu denen man nicht halb so viel, nicht mal einen Bruchteil dessen findet, was man zum Beispiel zu der Zahl 16 findet. Aber das hängt eben damit zusammen, dass oder könnte damit zusammenhängen, dass dieses Alter, wenn man 16 ist, besonders attraktiv ist, weil da besonders viel passiert, weil man plötzlich die Welt wachsam wahrnimmt und deswegen ist vielleicht diese Zahl besonders attraktiv. Aber es mag auch noch ganz andere Gründe geben. Vor ungefähr 3 Monaten habe ich mich unterhalten mit Rudolf Heim, einem Erfurter, der sich der Eisenbahn gewidmet hat und der uns sein Leben erzählt hat. Und zu jedem Interview bin ich eigentlich dazu übergegangen, mache ich dann noch eine ergänzende Frage, nämlich was das Vorurteil ist, was der jeweilige Interviewpartner oder die Partnerin denn besonders ärgert in dieser Welt. Und auch Rudolf Heim habe ich diese Frage gestellt und er hat mir hierauf Folgendes geantwortet.
Also mich stört schon diese latente Ausländerfeindlichkeit, die so da ist, die also wirklich in dem jeweiligen Fall, wenn jemand das einfach, dieser Ausländer oder so, äußert, immer unbegründet ist. Ich empfinde das erstmal als Reichtum. Wir wollten ja, dass die Grenzen auf sind und wir selber wollten überall hinfahren, dann können wir uns nicht beschweren, wenn jetzt auch aus anderen Ländern Leute zu uns kommen. Erstmal Punkt 1, pauschal. Wenn natürlich da ein Verbrecher drunter ist oder ein Dieb, dann gehört der bestraft. Aber das hat jetzt mit seiner Nationalität überhaupt nichts zu tun. Also das muss auch jeder Deutsche bestraft werden. Da ist mir manchmal die Gesellschaft insgesamt ein bisschen zu lasch oder zu, man hat das Gefühl, Gerichte arbeiten zu langsam oder es gibt nicht genug Richter. Man liest das ja immer mal. Und dann dauert ein Verfahren ewig oder jemand hat schon 16 Straftaten begangen und ist jetzt bei der 17. gelandet. Da verstehe ich die Leute so ein bisschen. Aber ich finde das toll, dass wir auch bei uns im Dorf, wir haben eine Bäckerei, die wird stark frequentiert, sehr beliebt. Da sind jetzt 2 Chinesinnen, die verkaufen. Und das sind, die kommen mit dem Fahrrad angeradelt früh zum Dienst. Ich finde das klasse. Wir hatten ein medizinisches Versorgungszentrum gleich schräg gegenüber. Da hatten wir eine schwarze Krankenschwester. Absolut fit. Die hat das so gut gemacht, ihren Job. Hat perfekt Deutsch gesprochen. Ich finde das klasse. Was soll ich daran schlecht finden? Also das
ist es Ihnen denn schon mal passiert, dass dieses Vorurteil in Ihrer Anwesenheit geäußert wurde über Ausländer?
Ja.
Und was machen Sie dann?
Es kommt drauf an. Bei uns im Dorf würde ich sofort denjenigen auch, würde ich kontern und würde ihn in ein Gespräch verwickeln. Zumindest, ich kenne ja die meisten Leute da ganz gut und wenn er auch nicht vielleicht so bekannt ist, würde ich widersprechen. Aber wenn ich das in Erfurt zum Beispiel in der Straßenbahn höre oder so, wo alle durcheinander quatschen, da sage ich, Mensch, komm, lass ihn quatschen. Da mache ich dann nichts. Das ist mir zu anonym. Das war gerade nach der Wende, so die beginnenden 90er Jahre, da war ja so auch so ein ganz offen zur Schau getragener Faschismus sichtbar. Da gab es bei uns Schlägereien nach jedem Konzertabend in der Schenke drüben. Aber da sind wir dann auch, weil eben die Hälfte der Leute kannten wir ganz gut und wussten, das sind eben jetzt die Glatzen, so 17-jährige Jungs, gerade die Lehre angefangen und so. Und die haben wir uns auch zur Brust genommen und haben mit denen debattiert nachts um 3 beim Bier. Also das habe ich auch gemacht. Oder ich habe sie eingeladen. Aber das ist eben ein Unterschied. In der Stadt, wenn 300 Leute ankommen und demonstrieren und brüllen, da kann ich schlecht was machen als Einzelner. Da fühlt man sich ein bisschen hilflos, aber es geht halt nicht anders.
Rudolf Heim, der Eisenbahnfan, schönen Dank für diese Auskunft. Alles Gute für Sie.
Said I I love you, but it's a small house. So we changed up and saved up, gave up our town. We were dangerous, couldn't tame us. What's missing now? Time. Suddenly we got no time. We're so busy doing life. Gotta miss your eyes on mine. Mine. If you just focus on me like we were 16 and blood in our lives. Can I wear your t-shirt and see? Said you're too young, too stupid, don't lose your head. But years gone and we held on with the best intent, just two kids who kicked it on MSN. Oh, time. Suddenly we got no time. We're so busy doing life that I miss your lies on mine. To ourselves, sometimes these things don't work out. Sometimes there'll be no one else. They said we never even make it this far. But here we are, we're still counting stars like we were 16.
Das war Ellie Goulding, 16. Ich hatte vorhin angekündigt, dass wir uns noch über andere Filme, die in Erfurt anlaufen, Gedanken machen und kurz ein paar Worte dazu verlieren möchten. Und ein Film, der für besonders viel Aufsehen sorgt im Moment, der läuft heute in Erfurt im sogenannten großen Kino im Sinistar an, nämlich die Odyssee, Christopher Nolans neuestes Filmprojekt. Das wird als bildgewaltiges Action-Epos bezeichnet und mit brandneuer IMAX-Technologie an Schauplätzen auf der ganzen Welt ist dieser Film entstanden. Er bringt Homers mythische Heldensaga auf die große Leinwand. Kaum ein Werk der Weltliteratur hat die Kulturgeschichte so nachhaltig geprägt wie Homers Odyssee, schreibt hier derjenige, der diesen Film vorstellt. Ich mache einen kleinen Einschub dazu, weil es natürlich in anderen Kulturen dieser Welt, ob das die chinesische oder die indische ist, auch solche großen Epen gibt, auf die man zurückblicken kann und auf die dort zurückgeblickt wird. Jedenfalls fasziniert seit beinahe 3000 Jahren das Epos von der Odyssee den Leser oder die Leserin und gilt bis heute als Ursprung unzähliger Abenteuer, Fantasy und Heldenreisen. Mit die Odyssee kehrt eine der größten Geschichten der Weltliteratur auf die große Leinwand zurück. Es gibt Geschichten, die niemals verschwinden. Und dazu gehört natürlich auch die Odyssee. Sie werden über Jahrhunderte weitererzählt, neu interpretiert und immer wieder an ihre Zeit angepasst. Homers Odyssee gehört dazu. Das war ein kurzer Räusperer mit der Räuspertaste. Und dieser Film, die Odyssee, wie gesagt, der ist, glaube ich, sehr lang, dauert so um die 3 Stunden herum und der läuft heute im großen Kino an. Odysseus, die Geschichte muss ich, glaube ich, nicht unbedingt hier noch einmal wieder erzählen, die in diesem Film aufgegriffen wird und die, wie gesagt, auch immer wieder neu und anders in Romanen, in Erzählungen und in Filmen erzählt wird. Ich kann mich entsinnen an einen Roman, den ich vor vielleicht 40 Jahren gelesen habe von Inge Merkel. Der hieß Eine ganz gewöhnliche Ehe, glaube ich, war der Titel. Und der beleuchtet diese Ehe zwischen Odysseus und seiner Frau Penelope ganz besonders noch einmal anders, als das bisher vielleicht in anderen Erzählungen oder Romanen getan worden ist. Das, wie gesagt, läuft heute im CineStar an. Und im CineStar auch läuft an ein Film, der den Titel trägt Vajana. Das ist eine Häuptlingstochter, die die Bewohner ihrer Südseeinsel vor der Dürre und der Finsternis retten will und die ein zorniges Vulkanmonster verursacht hat. Also, das ist sehr viel Fantasy in diesem Film. Und schließlich als dritter Film, der im CineStar anläuft, Evil Dead Burn. Der das bisher, wie der Rezensent hier schreibt, das brutalste und furchterregendste Abenteuer der Reihe erzählt und die Kinoleinwände mit einem brandneuen Kapitel voller Gemetzel und dämonischem Chaos erobern will. Ein Film, den ich mir mit Sicherheit nicht angucken werde. Solche Filme mag ich nicht, aber das ist Geschmackssache. Andere Leute stehen drauf. Ich habe noch mal einen Song, der sich mit der 16 beschäftigt, nach diesen Kinos und werde dann anschließend noch ein paar andere Veranstaltungen, die hier anstehen, erwähnen. Und der Song heißt 16, genauso wie den, der wir gerade gehört haben und stammt von The Heavy, nicht The Metal, so ein Quatsch.
She's out.
das war Sixteen und das war der letzte Song, den ich zu diesem Titel, zu diesem Thema, zu dieser Zahl herausgesucht habe. Wir sind am Ende der Sendung angekommen, haben noch etwa 5 Minuten übrig und in diesen 5 Minuten möchte ich erstens fragen, hat sich mal von euch, die ihr dazu hört, alle schon mal jemand die Frage gestellt, wonach die Tromsdorfstraße hier benannt ist? Nun, ich komme deswegen darauf zu sprechen, weil am 16. Juli 1738 Wilhelm Bernhard Tromsdorf, ein deutscher Mediziner, Chemiker und Botaniker, in Erfurt geboren ist. Und auch in Erfurt ist er gestorben, 1782 nämlich. Tromsdorf übernahm nach dem Tod seines Vaters im Jahr 1768 dessen Apotheke, die Schwanapotheke in Erfurt. Da er aber später durch seine Tätigkeit als Leibarzt des kurmainzischen Statthalters Karl Theodor von Dahlberg sowie als Allgemeinmediziner und Hochschullehrer über Gebühr in Anspruch genommen wurde, übertrug er die Leitung der Apotheke Provisoren, also gewissermaßen Statthaltern. Schon seit dem 17. Oktober 1767 war Tromsdorf Mitglied der Erfurter Akademie, seit 1768 Professor der Medizin und der Chemie an der Universität Erfurt. Und am 10. Oktober 1772 wurde er in die Leopoldina aufgenommen. Soweit also zur Frage, wonach diese Tromsdorfstraße benannt ist. Eine ganz andere Frage, die aber im Zusammenhang mit dem, was Tromsdorf gemacht hat, nämlich Wissenschaft betrieben hat, ist eine kurze Meldung, die ich aus der entsprechenden Darstellung der Deutschen Forschungsgemeinschaft entnehme. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat ihre Jahresversammlung vom 28.06. bis zum 1.07. gehabt und hat da auch unter anderem das Thema der Schutz und die Stärkung der Freiheit und Unabhängigkeit der Wissenschaft thematisiert. Da gab es ein Positionspapier, das eine Arbeitsgruppe entworfen hat und das man sich auch aus dem Internet besorgen kann. Und während des 3-tägigen Treffens diskutierten die Gremien der größten Forschungsförderorganisationen und zentralen Einrichtungen für die Selbstverwaltung der Wissenschaft in Deutschland grundsätzliche Fragen von Resilienz in der Wissenschaft und im Wissenschaftssystem. Mit Blick auf die im September anstehenden Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern ging es zudem um die Wissenschaftspolitik der Alternative für Deutschland und deren Folgen für den Fall einer möglichen Regierungsbeteiligung. Und ich zitiere jetzt nur die DFG-Präsidentin, Frau Professorin Dr. Katja Becker, die in Bonn deutliche Kritik an den wissenschaftspolitischen Positionen der AfD geäußert hat. Becker verwies auf das Regierungsprogramm der AfD für die Wahlen in Sachsen-Anhalt, demzufolge aufgrund einer angeblich politisierten und ideologisierten Wissenschaft einzelne Forschungsfelder sowie die Drittmittelförderung nach bisherigen wissenschaftlichen Qualitätskriterien abgeschafft werden sollten. Ich zitiere Frau Professorin Dr. Becker, solche Aussagen verdienen Widerspruch. Nicht, weil sie politische Positionen vertreten, sondern weil sie ein Wissenschaftsverständnis erkennen lassen, das mit den Grundprinzipien unserer Verfassung unvereinbar ist. Zitat Ende. Soweit ein kurzer Ausriss aus diesem Treffen der Deutschen Forschungsgemeinschaft Ende Juni, Anfang Juli. Und ich habe ansonsten noch ein paar Mitteilungen über Veranstaltungen. Heute Abend zum Beispiel 19.30 Uhr in der Buchhandlung Peterknecht eine Lesung von Ewald Ahrens 5, 6, 7, 8. Ein Stepptänzer, ein 60-Jähriger, er ist nicht mehr so schnell, aber mit seiner Erfahrung und Ausdruckskraft tanzt er noch allen davon. Und wie er damit zurande kommt, dass er nun anders als andere, anders insbesondere als seine Tochter, nicht für einen Job ausgewählt werden, das erzählt dieser Roman, der heute Abend in der Buchhandlung Peterknecht um 19.30 Uhr gelesen wird von dem Autor. Über das Sommerkino hatten wir eingangs der Sendung bereits gesprochen. Queercore ist im Sommer zurück im Kalif Storch und mit ihm das Sommerkino. Gemeinsam mit dem Schambrowski zeigen wir euch auch dieses Jahr wieder viele tolle und verschiedene Filme in unserem Hof. Freut euch auf kühle Drinks, frisches Popcorn und Slushies und das eine oder andere Special. Wir freuen uns auf euch, schreibt Kalif Storch. Und ein letztes am Samstag um 10.30 Uhr. Samstagstreff im Leseland, eine Vorlesestunde für Vorschulkinder in der Kinder- und Jugendbibliothek in der Marktstraße 21.